Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wir sehen ja auch in privaten Jugendangeboten sehr öffentlich-rechtliches Programm. Ich nehme nur Jung und Naiv, ja, von Joyce. Es ist ein Programm, wo ich sage, das müsste eigentlich, oder ein Angebot, da muss ich eigentlich sagen, das müsste eigentlich auch oder könnte auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommen.
So zumindest der Leiter Strategie und Unternehmensentwicklung des Mitteldeutschen Rundfunks, Gerrit-Peter Wahle, letzte Woche beim Medientreffpunkt Mitteldeutschland. Es stimmt zwar, dass Jung und Naiv im kommerziellen TV läuft, letztlich ist es aber ein Internetprojekt, das zurzeit Unterstützung vor allem von Spendern der Crowdfunding-Plattform crowdreporter.de bekommt. Die Europatournee von Thilo Jung, also unterstützt über mehrere tausend Euro, hat gerade begonnen. Crowdreporter.de will jetzt mit einem neuen spektakulären Projekt, nämlich Crowdreporter das Magazin, den Online-Journalismus revolutionieren. Dazu mehr in der zweiten Hälfte des Medienmagazins. Außerdem im Radio 1 Medienmagazin vom 17. Mai 2014 mehr darüber, wie das ZDF bzw. sein Fernsehrat den staatlichen Einfluss zurückfahren will und was nach dem peinlichen Fake des SWR passierte. Und das natürlich wie immer.
Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Erinnern wir uns einfach nochmal, 25. März, das Bundesverfassungsgericht urteilt, dass das, was im ZDF-Fernsehrat und Verwaltungsrat so abläuft, nicht staatsfern genug ist. Und hören wir mal einen ganz kleinen Ausschnitt nochmal aus der Urteilsbegründung.
Verfassungsrechtlich gefordert ist keine völlige Staatsfreiheit, sondern allein eine numerisch konsequent begrenzte Staatsferne. Dieses Gebot der Staatsferne verlangt, dass in den Gremien ihren Ausschüssen jedem staatlichen oder staatsnahen Mitglied zumindest zwei staatsferne Mitglieder gegenüberstehen. Das heißt, ihr Anteil ist auf ein Drittel der gesetzlichen Mitgliederzahl zu begrenzen.
Und momentan ist bei dem 77-köpfigen Gremium Fernsehrat ein prozentuales Verhältnis nicht von 33 1/3, wie jetzt gefordert vom Bundesverfassungsgericht, sondern 44% müsste man der staatlichen und parteilichen Zugehörigkeit zuordnen. Dafür, das zu ändern, hat die Medienpolitik und auch der Fernsehrat ein Jahr Frist. Und bis dahin darf alles beim Alten bleiben. Aber so las man bei dpa, der Fernsehrat will gar nichts ändern. Gut, dass das Radio 1 Medienmagazin immer an der Quelle recherchiert. Und so hat Werner Lange in Mainz gestern bei der Fernsehratssitzung anschließend den frisch gewählten Fernsehratsvorsitzenden Ruprecht Polenz fragen können. Erstmal, wie denn die Stimmung überhaupt im Fernsehrat sei.
Soweit ich das aus den Diskussionen sehe, auch aus den Gesprächen, wird das Urteil allgemein begrüßt wegen der Bedeutung für die Binnenpluralität, die Bestätigung des öffentlich-rechtlichen Systems und seines Auftrags und auch, weil es grundsätzlich die Arbeit und die Position des Fernsehrates stärkt. Was die Zusammensetzung angeht, ist natürlich das Gremium sozusagen das Produkt der Entscheidung anderer und nicht gefordert, sich da nun selber darüber Gedanken zu machen, welche gesellschaftlichen Gruppen da in Zukunft neu und welche vielleicht nicht mehr und in welcher Stärke etwa politische Parteien da vertreten sein sollten. Das wird der Gesetzgeber entscheiden. Ich gehe aber mal davon aus, dass das sowieso mehr oder weniger mit dem Ende dieser Amtszeit des jetzigen Fernsehrats zusammenfällt, bis dann ein neuer Fernsehrat aufgrund der neuen Vorschriften gebildet werden wird. Der wird erheblich anders zusammengesetzt sein als der jetzige. Und der jetzige hat eben die Aufgabe, so wie bisher, die Aufgaben zu erfüllen. Der Staatsvertrag, der jetzt in Teilen für verfassungswidrig erklärt worden ist, hatte immerhin fast 50 Jahre Bestand.
Nun geht es dabei ja um Machtverhältnisse und da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder werden Leute in Zukunft nicht mehr in Fernsehrat entsandt von Institutionen, die staatsnah sind, oder man stockt den Fernsehrat eben auf. Wie sind Ihre Erfahrungen mit der Anzahl der Fernsehratsmitglieder? 77 sind im Fernsehrat des ZDFs Mitglieder. Und man könnte sich ja auch vorstellen, um das sozusagen abzumildern, dass man den Fernsehrat aufstockt.
Das wird der Landesgesetzgeber oder Staatsvertragsgeber überlegen müssen. Für die Sitzungsleitung macht es keinen ganz großen Unterschied, ich sag mal, ob ein Gremium 50 oder ob es 100 Personen umfasst. Der jetzige Fernsehrat hat 77. Sie müssen in jedem Fall eine Rednerliste führen und es kann in jedem Fall nicht in jeder Sitzung jeder reden. Das ist schon bei 50 nicht mehr möglich. Andererseits ist auch klar, je größer ein Gremium, umso weniger gibt es dann noch inhaltliche Diskussionen, die tatsächlich noch meinungsbildend wirken. Das ist dann eher ein Akklamations- oder Absegnungsgremium für Entscheidungen und Beschlüsse, die anderswo vorbereitet werden. Ob man das will, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das klug wäre. Ich würde schon hoffen wollen, dass auch der künftige Fernsehrat eine arbeitsfähige Größe hat. Und die liegt schon irgendwo in der Kante, die der Fernsehrat jetzt hat. Also ich sehe eigentlich keinen Bedarf, ihn zu vergrößern.
Also muss es eine tatsächliche Änderung geben. Aber da gibt es dann eben auch im Großen und Ganzen die Frage, die wird ja wahrscheinlich auch mit Ihnen als Fernsehratsvorsitzender, Sie sind gerade wiedergewählt worden, geführt werden, welche Institutionen eben mehr Unabhängigkeit haben könnten.
Also ich gehe mal davon aus, dass jetzt auch durch das Urteil es eine ganze Reihe gesellschaftlicher Organisationen geben wird, die sich auch melden werden, auch beim Landesgesetzgeber und sagen, wir wollen da eigentlich einen Sitz haben. Wir repräsentieren, was weiß ich, 1 Million Mitglieder, 500.000 Mitglieder. Und das Gericht hat ja auch gesagt, es käme nicht mal auf die Größe an, sondern mehr auf gesellschaftliche Relevanz. Das hat ja auch eine schwierig, finde ich, umzusetzende Klausel, wonach auch sag mal, neue gesellschaftliche Trends im Fernsehrat abgebildet werden sollen und das auch möglichst zeitnah. Also da hat der Gesetzgeber mal unabhängig von sonstigen Überlegungen eine anspruchsvolle Aufgabe zu lösen. Aber das ist jetzt nicht unsere Sache. Was sicherlich sein wird, ist, also das Gericht hat mit viel Aufwand definiert, was es als staatsnah versteht. Das sind eben die Vertreter der Länder, die Vertreter des Bundes. Gut, das hätte jeder darunter subsumiert. Dann die Vertreter der Parteien. Da ist schon sozusagen ein erster Sprung. Dann die Vertreter der Kommunen und kommunalen Spitzenverbände, was denen nicht gepasst hat. Denn das kann ich auch nachvollziehen, denn die Kommunen verstehen sich bisher nicht in dem Sinne als Teil des Staates, sondern eben als kommunale Selbstverwaltung. Aber das Gerichtsurteil muss natürlich vom Gesetzgeber respektiert werden. Also das wird schwierig und wir haben ja hier auch gerade darüber gesprochen. Der jetzige Fernsehrat hat wirklich für eine gute Arbeit nur die Möglichkeit, auch in Kenntnis dieses Urteils in der jetzigen Zusammensetzung so weiterzuarbeiten, dass jedes Mitglied dieses Fernsehrats dort mit gleichen Rechten und Pflichten arbeitet und dass wir nicht anfangen, sozusagen Kategorien erster, zweiter, dritter Klasse in einem Gremium zu bilden, was kollegial zusammenarbeiten soll.
Ja, das Bundesverfassungsgericht hat ja sowieso gesagt, dass der Fernsehrat, bis eben ein neuer da ist, eben bestehen bleiben soll. Und er hat eigentlich relativ wenig daran auszusetzen gehabt, was der Fernsehrat bis jetzt geleistet hat. Bis auf diesen einen Fall, bringen wir es mal so auf den Punkt, den Fall Brenda. Aber diese Situation kann es ja immer wieder geben, dass eine Institution einfach zu viel Spielraum, der sicherlich auch immer gebraucht wird, nutzt. Wie stellen Sie sich das in Zukunft vor? Politik kann eben ja auch ganz gut organisieren.
Ja, also zunächst einmal zu dieser Personalie. Personalentscheidungen sind nicht Sache des Fernsehrats, sondern des Verwaltungsrats. Also der Fernsehrat war in dieser Frage auch als Gremium nicht involviert, hat sich mit der Frage als Gremium auch seinerzeit gar nicht befasst. Aber natürlich gibt es immer Missbrauchsgefahren und da ist beispielsweise eben einmal Transparenz, auch Kontrolle der Arbeit durch Öffentlichkeit, etwas, was vorbeugt. Man hat ja auch in dieser binnenpluralen Zusammensetzung die verschiedenen Parteien, die verschiedenen Religionsgemeinschaften, Arbeitgeber und Gewerkschaften, Umweltverbände und Verbände, die eher auf der Seite der Naturnutzer sind. Also sie haben eigentlich ein vielfältiges Geflecht von Gewicht und Gegengewicht auch durch die vertretenen gesellschaftlichen Gruppen, so wie das eben in unserer Gesellschaft auch ist. Und da komme ich nochmal auf Ihre Frage der Größe. Je fein ziselierter Sie unsere pluralistische Gesellschaft analysieren, umso mehr möchten Sie wahrscheinlich dann auch als Facette im Fernsehrat wiederfinden. Dann wird es aber sehr schnell sehr groß. Und deshalb wird es ohne eine gewisse Bündelung nicht gehen. Also wir haben wahrscheinlich Einwanderer aus, 100 Nationen in Deutschland. Und man wird aber jetzt wahrscheinlich die Frage der Menschen mit Migrationshintergrund möglicherweise in einem neuen Fernsehrat als Gesetzgeber berücksichtigen. Da gibt es auch Verbände, aber die werden dann eben pass pro toto stehen, wie das in anderen Bereichen auch ist. Ich rechne zum Beispiel auch damit, dass der Gesetzgeber sich überlegt, ein Vertreter oder zwei Vertreter der Muslime in Deutschland in einen Fernsehrat zu entsenden. Aber Sie kennen aus anderen Diskussionen die Schwierigkeit auf muslimischer Seite, wer wird dann der Entsendungsberechtigte oder wer wählt aus zwischen den konkurrierenden Verbänden.
Und später wird es darum gehen, wie sich der Fernsehrat selbst dann wieder organisiert. Bisher war es so, mit einem großen Kritikpunkt vom Bundesverfassungsgericht, dass es eben diese Freundeskreise gab. Und da hat man dann eben auch die geeigneten Kandidaten sozusagen einmal kommen lassen und einmal abgetestet, könnte das funktionieren oder könnte das nicht funktionieren. Das muss in Zukunft dann eben auch ganz anders organisiert werden, oder?
Also ich glaube, der Fernsehrat sollte sich eine Geschäftsordnung geben, wo er ganz klar eine Aussage trifft, dass es den Mitgliedern möglich ist, sich in Gruppen zusammenzuschließen, dass man dem Sekretariat mitteilt, welche Gruppen sich zusammengeschlossen haben und dass das Sekretariat dann auch, ich sage mal, eine organisatorische Hilfestellung im Hinblick auf Einladung oder Räume oder so zur Verfügung stellt. Denn nehmen Sie allein die Frage, ganz praktisch gesprochen, Sie haben ein Gremium von 77 und das soll sich jetzt in 4 oder 5 Ausschüsse organisieren, so dass jeder Ausschuss genügend Mitglieder hat. Und wie geht das, ohne dass man sich vorher in Gruppen abstimmt, wer wohin geht? Sie können nicht sagen, also jetzt rufe ich den ersten Platz im Ausschuss Chefredaktion auf, wer will kandidieren? Dann sind Sie aber eine Woche damit beschäftigt, Wahlen durchzuführen. Und das Grundrecht der Versammlungsfreiheit gilt eben auch für Fernsehratsmitglieder, sich auch als Gruppen zu treffen. Ob das nachher ob das 2, 3 oder 5 Gruppen sein werden, das wird sich in der Fernsehratsgeschichte dann zeigen.
Meint Ruprecht Polenz, der alte und neue ZDF-Fernsehratsvorsitzende, im Gespräch mit Werner Lange. The Wire. Sie sind jetzt natürlich verbunden mit uns per UKW, Satellit, DAB Plus und Internet. Am Draht oder auf dem Draht zu sein, ist ja eigentlich so ein deutsches Sprichwort, der ist schwer auf Draht. Der SWR war es am 1. Mai, oder besser gesagt für die Sendung am 1. Mai nicht so richtig. Hören wir nochmal ganz kurz rein, der Südwestrundfunk.
Grillen ist beliebter denn je. Tausende grillen Tag für Tag. Und am 1. Mai waren es gar Abertausende, die an der 14. SWR3 Grillparty mit dabei waren. Gegrillt wurde parallel im Hörfunk bei den Kollegen von SWR3, online natürlich und auch im SWR-Fernsehen.
Und wie man eindeutig als Kenner der deutschen Sprache feststellen kann, handelt es sich hier in der Moderation beim SWR um Sätze gesprochen in der Vergangenheit. Doch was durch eine vorfristige Podcast-Veröffentlichung hörbar wurde, die SWR-eigene Grillparty war zu diesem Zeitpunkt noch Zukunft. Der Medienjournalist Stefan Niggemeier hatte dies auf seinem Blog getitelt mit Rückblick auf die Zukunft. SWR berichtet vorab, wie Live-Sendung war. Hören wir nochmal ganz kurz hinein.
War das für Sie als Moderatorin, die man normalerweise aus dem Studios von SWR-Fernsehen kennt, schwierig, sich auf diese Spontanität, auf dieses Nicht-Planbare einzulassen?
Jein, würde ich mal sagen. Also 6 Stunden live, das ist einfach was, das gab es noch nie und das gab es entsprechend auch für mich noch nie. Insofern ist das einfach schon was Besonderes und dann eben auch mit Prominenten, mit Zuschauern vor Ort, als Doppelmoderation mit meinem Kollegen Jens Hübschen, das waren alles schon Sachen, die so noch nie da waren. Insofern war das schon ein neuer Schritt, auch für mich, ein interessanter, mit großartigen Erfahrungen gehe ich da raus. Umgekehrt ist es aber auch so, dass ich natürlich auch gerade durch solche Sendungen wie jetzt Kaffee oder Tee, die ja auch live ist und auch 2 Stunden ist, da schon eine gewisse Vorerfahrung einfach auch mitgebracht habe und die mir sicherlich auch sehr, sehr geholfen hat, da entspannt reinzugehen.
Wie gesagt, das war zu dem Zeitpunkt noch Zukunft und die Kollegin sprach da eben so, als wäre es gewesen. Sie versetzte sich hinein in diese Atmosphäre und man zeichnete das auf. Und dann, wie gesagt, ist es durch ein Fauxpas an die Öffentlichkeit gelangt. Der SWR sprach inzwischen von einem journalistischen No-Go. Aber es ist offenbar nicht so unüblich, wie man vielleicht denkt. Die simpelste Form ist das aufgezeichnete Interview, was einfach so ins Live-Programm hineingesendet wird, ohne es zu kennzeichnen, meist ohne Folgen, weil das ja nicht Themen sind, die noch in der Zukunft liegen, sondern die einfach nur zeitversetzt gesendet werden, weil der Gesprächspartner live nicht kann. Live allerdings dagegen kann, und er ist uns jetzt per Skype zugeschaltet, ein Mitglied der Initiative Radio, Fair Radio, pardon, die wir letztes Jahr hier auch schon mal vorgestellt haben, Lennart Hemme, ich grüße dich.
Hallo.
18.25 Uhr und 25 Sekunden, das nur nochmal so für die Statistiker. Du hast das natürlich mit deiner Kollegenmannschaft sehr genau verfolgt. Du bist im professionellen Leben auch Moderator bei einem kommerziellen Radio. Wie ist das aufgenommen worden in der Szene? War das wirklich jetzt ein herausragendes Erlebnis oder ist das Alltag? Werden wir tatsächlich rund um die Uhr beschissen?
Ja, werden wir leider. Trotzdem war das was Besonderes. Also uns ist echt komplett die Kinnlade runtergefallen. Das liegt nicht unbedingt daran, dass uns so etwas noch nie erreicht hat. Aber ausgerechnet der SWR als öffentlich-rechtlicher Sender, das ist schon mal Punkt 1. Ausgerechnet die Infowelle des SWR, das ist Punkt 2. Und in der Infowelle dann noch das Medienmagazin. Also drei Schläge vor den Kopf auf einmal. Das haben wir erst wirklich kaum glauben können. Und ja, es ist genauso bitter, wie es scheint. Ja.
Wie ist diese Peinlichkeit denn innerhalb des SWR ausgewertet worden? Also du hast ja auch Kontakte da hinein.
Ja, wir haben ja schon am 1. Mai, als das rauskam, mit der Pressesprecherin vom SWR telefoniert, die mir also, ich glaube, relativ glaubwürdig erzählt hat, dass sie das auch sehr schockt. Also die hatte so etwas nicht geahnt. Einen Tag später kam dann auch so eine offizielle Pressemitteilung und eine offizielle Antwort auch an uns. Ja, es würde jetzt aufgearbeitet. Die Qualitätssicherung beschäftigt sich damit. Das, was man erwarten kann. Was wir aber aus dem SWR hören, natürlich von Leuten, die das nicht gerne mit Namen und so sagen, das rumort schon ein bisschen. Viele sagen, ja stimmt, das ist bei uns auch so passiert oder wir machen ähnliche Dinge, die sind auch nicht besser. Also es ist schon eine gewisse Diskussion jetzt in Gang. Und besonders spannend ist ja das, was die Verdi-Betriebsgruppe im SWR veröffentlicht hat. Die hat ja noch so einen offenen Brief geschrieben, in dem sie ganz viele verschiedene andere Dinge anprangert, die genauso täglich passieren. Und vielleicht war das dann jetzt mal so der nötige Anstoß dafür.
Ich selbst kann mich erinnern, wurde mal gebeten, ich weiß nicht, welche Landesrundfunkanstalt das war, auf drei Fragen zu antworten, die mir sozusagen nicht im Interview gestellt werden, sondern ich sollte Antworten einfach in das System stellen, in den ARD-Pool. Und dann würde die Moderatorin, die gerade nicht könne, weil sie etwas anderes zu tun haben, diese Fragen dann nachsprechen. Ich habe mir erstmal dabei gar nichts gedacht. Und als ich das dann mal gehört hatte, durch Zufall, so eine Art Aircheck, dachte ich, eigentlich geht das nicht, weil die Kollegin hat mich ja gar nicht angesprochen, aber so getan, als würde sie mich ansprechen. Nun habe ich auf eurer Seite gelesen, auch in der Beschäftigung mit Fair Radio, dass das ARD-gängige Praxis ist. Also nicht nur aus einer Not herausgeboren, weil die Kollegin gerade verhindert ist und dann montiert man das einfach zusammen und der Hörer, Herrgott, der muss ja nichts von diesen asymmetrischen und asynchronen Tätigkeitsabläufen wissen. Das ist zum Beispiel so eine Art, wo man eigentlich die Hörer bescheißt. Und dann gibt es natürlich auch andere Geschichten, wo zum Beispiel Korrespondenten berichten für die einzelne Landesrundfunkanstalt. Die sind aber nicht wirklich für diese Landesrundfunkanstalt tätig. Aber man behauptet zum Beispiel, dass der Washington-Korrespondent eben ein NDR-Reporter sei.
Ja, das ist gängige Praxis, genau wie diese drei Fragen, drei Antworten. Ich verstehe auch nicht, warum man das so machen muss. Man könnte ja auch einfach sagen, wir haben Reporter XY gefragt und dann kommt halt die Antwort oder er baut einen Beitrag, aber Beiträge gelten ja momentan in vielen Wellen als ganz böse, da muss man ja immer Kollegengespräche machen, die, wenn man sie dann nicht live macht, eben dieses Problem mit sich bringen. Man kann das durchaus sehr fair anmoderieren und wir haben das auch in unserem Ethik-FAQ auf der Homepage auf fairradio.net auch deutlich ausgeführt. Was kann man da alles sagen, damit man es sauber macht? Mein Mindeststandard ist, dass man an der Stelle zum Beispiel keinerlei Live-Suggestion macht, also nicht jetzt mit mir verbunden oder guten Morgen. Teilweise werden ja bei diesen drei Fragen, drei Antworten auch so Tagesteilbegrüßungen mitgeschickt, damit man noch besser faken kann. Das ist natürlich furchtbar und es ist gängige Praxis, ja.
Aber darüber hinaus, dass man vielleicht peinlich berührt ist, wenn so eine Panne passiert, gibt es da mehr als nun von euch außen durch Öffentlichkeitsherstellung tatsächlich sowas wie eine Initiative, wir können das jetzt nicht mehr weitermachen wie bisher? Gibt es dafür Indizien?
Im SWR zum Beispiel scheint sich gerade so ein bisschen diese Meinung zu formieren. Das Problem ist, dass in öffentlich-rechtlichen wie in privaten Sendern ja zum Großteil auch Freie arbeiten, die natürlich sehr vorsichtig sind, sich in irgendeiner Weise gegen das, was von oben kommt, aufzulehnen, weil sie Angst haben, dass sie dann eben nicht mehr beschäftigt werden. Und deswegen ist es ganz, ganz schwierig. Aber wir sehen ja, dass unsere Unterstützerzahlen wachsen. Die Leute, die unseren Appell unterschreiben, das sind schon immer mehr. Und natürlich erreichen uns fast täglich auch Meldungen aus allen möglichen Anstalten und auch aus privaten privaten Sendern von Leuten, die uns inhaltlich auf jeden Fall unterstützen, leider in den seltensten Fällen bereit sind, das auch öffentlich zu machen. Aber ich glaube, da formiert sich gerade so ein bisschen was und vielleicht findet dann auch ein Umdenken statt. Allerdings, ja, es macht natürlich auch mehr Arbeit, wenn man unseren Regeln folgt.
Du hast auch die Privaten angesprochen. Der, ich glaube, sinnfälligste Beleg dafür, dass da auch gefaked wird, war zum einen eure Sichtbarmachung eines Quiz, was eigentlich gar kein Quiz war, also weil man da nicht wirklich gewinnen konnte oder nur sehr wenig. Und dann, ich glaube, das ist der Klassiker, als Arno Müller von Arno und die Morgencrew, RTL 104.6, angeblich von der Polizei gestoppt wurde, als er gerade live auf dem Sender war, wo man auch merkte, da ist möglicherweise nicht alles live, was als live angekündigt wird. Wie sieht es bei den Privaten aus?
Also die Privaten sind da natürlich normalerweise noch eine Spur schlimmer. Wir haben zum Beispiel vor einiger Zeit mal durch Zufall bei 89.0 RTL, die senden in Sachsen-Anhalt, haben wir mal ein bisschen das Programm mitgeschnitten aus einem ganz anderen Grund und haben dann gemerkt, dass die Nachrichten an einem Morgen komplett gleich klangen, also mehrere Stunden lang. Die wurden immer anmoderiert, als seien sie live. Also wir schalten jetzt rüber und so zu XY, waren aber immer identisch, haben das mal übereinander gelegt. Das ist sehr beeindruckend. Das waren die Nachrichten vom Vorabend, also das haben wir überprüft, der Agenturstand war vom Vorabend und die wurden dann so locker bis 8, 9 Uhr immer wiederholt. Da ist überhaupt kein journalistisches Bewusstsein mehr da, das ist wirklich leider gang und gäbe. Schöner Fall auch, der Kollege Thomas Koschwitz, ist ja auch nicht so ganz unbekannt, der sendet ja bei besagtem Arno im Sender bei 104.6 RTL die Nachmittagssendung. Wenn man jetzt mal guckt, wer bei Radio Brocken die Nachmittagssendung täglich moderiert, dann wundert man sich, ob Thomas Koschwitz einen Zwillingsbruder hat, der genauso heißt. Nein, er sendet offenbar parallel und das geht natürlich auch nicht, wenn beides live sein soll. Ne?
Da bei uns Wetter und Verkehr immer live sind, muss ich jetzt um Rücksicht auf die Verkehrsinformation leider hier das Gespräch beenden. Lennart, aber ihr nehmt gerne irgendwelche Informationen aus einem Sendegebiet entgegen, was ihr nicht so unter Kontrolle habt oder auch als Bestätigung so nach dem Double-Check auf eurem Internetportal. Kannst du nochmal die Adresse nennen?
Das ist www.fair-radio.net. Man kann uns jederzeit da schreiben oder auch bei Facebook oder so. Wir behandeln das auch sehr diskret und sind dankbar für jeden Hinweis, den wir danach gehen können.
Ja. Lennart Hemmer war das. Er ist bei Fair Radio aktiv, aber auch selbst Moderator und ich denke in einer besonderen Verantwortung in seinem Arbeitsbereich da auch zu kontrollieren, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Vielen Dank erstmal für bis hierher. Und ich glaube, das ist ein Thema, was sich auch nochmal eignet, aufgrund der Nachhaltigkeit dann später nochmal aufgegriffen zu werden. Aber erstmal das Wetter und vorher hören wir noch einen Terminhinweis, wenn Sie bitte jetzt mal Ihren elektronischen Kalender für den 7. Juni aufschlagen wollen.
Wie man in L.A. wohnen und trotzdem echten britischen Indie-Rock machen kann? Woher sollen wir das wissen? Fragen Sie das doch die Arctic Monkeys. The best you ever had, the best you ever had. Am 7. Juni im Rahmen des Citadel Music Festivals auf der Zitadelle Spandau. Mehr Infos auf radio1.de. Arctic Monkeys. Die wahrscheinlich aufregendste Rockband der Gegenwart, live und open air. Radio 1. Für alle, die Rock immer noch independent und echt wollen. Und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
Und gleich mit Sebastian Esser von krautreporter.de. Mi cerchi e non ci son più. Hallo? Radio 1 mit dem Medienmagazin und angekündigten Sebastian Esser. Du bist mit einem neuen Projekt hier, aber ich würde ganz gerne vorher doch nochmal auf die Geschichte von krautreporter.de kommen. Sebastian, wieso wolltest du eigentlich das am öffentlich-rechtlichen Rundfunkmodell und an dem kommerziellen vorbei und dem werbefinanzierten Printjournalismus, Onlinejournalismus eine neue Form, ähnlich wie in Amerika hier stattfindet, nämlich dass man mit Spenden, die von Lesern oder von Nutzern kommen, hier so was wie eine vierte Säule entsteht, wo es doch eigentlich gar keine Spendentradition in Deutschland gibt.
Hallo Jörg, erstmal gerade hier noch reingehetzt. Also vierte Säule, ich habe erstmal angefangen. Das war erstmal so ein Experiment und ich wollte einfach mal ausprobieren, ob das bei uns funktioniert. Ich bin selbst freier Journalist. Ich weiß, dass es immer schwieriger wird für uns freie Journalisten, mit unserer Arbeit Geld zu verdienen und dass die Umstände, unter denen diese Arbeit entsteht, immer widriger werden, was an Redaktionsstrukturen und so weiter liegt. Und eigentlich in digitalen Zeiten braucht der Journalist diese ganzen Strukturen überhaupt nicht mehr. Zwischen uns und unserem Hörer, unserem Leser, unserem Zuschauer gibt es eigentlich nicht viel, was man braucht, um mit denen in Kontakt zu treten. Eigentlich nur ein Computer und ein Internetanschluss. Und deswegen liegt es total nahe zu sagen, bitte finanzier uns, gib uns Geld, damit wir unseren Job machen können. Das war die Idee und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also das hat echt Spaß gemacht, das so in den letzten 14 Monaten oder so auszuprobieren. Und das, was wir jetzt vorhaben, ist sozusagen der nächste Schritt.
Dazu kommen wir gleich. Vielleicht nochmal ein sinnfälliges Beispiel ist Thilo Jung, ein selbsternannter Chefredakteur, freier Chefredakteur, der sagte, also ich will meine Projekte erstmal unabhängig von irgendwelchen Sendern oder Zeitungen realisieren, weil ich ein interessantes Modell habe, Fragen zu stellen, nämlich sehr naiv. Und er hat gemerkt, dass die Sender eben sich dafür nicht interessieren, erst als er dann doch einigermaßen populär war. Und er hat sich jetzt eine Europa-Tournee zu den Europawahlen finanzieren lassen über eure Plattform. Er hat eine extrem hohe Summe. Ich glaube, 15.000 wollte er haben. Und wie viel hatte er bekommen dann letzten Endes?
Es war dann am Ende recht knapp, aber es waren es am Ende trotzdem mehr als 16.000 Euro. Das klingt jetzt erstmal viel, aber er reist halt mit seinem Kamerateam und Redaktionsteam durch ganz Europa. Also für so eine ARD-Sender mit Verlaub, der würde da sicher sehr viel mehr Geld für ausgeben müssen. Und ich hoffe, er zahlt jetzt nicht drauf, aber es ist natürlich total toll, dass man solche Summen zusammenbekommt, indem man seine Zuschauer darum bittet.
Hören wir mal kurz rein.
Hey, hey, YouTube-Gemeinde, hey, YouTube-Abonnenten und was sonst alles hier uns zuguckt. Wir sind in Europa unterwegs, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Das Crowdfunding war, dank euch, sehr erfolgreich. Wir sind schon in Athen gewesen, wir waren in Madrid. Wir sind jetzt in Barcelona, beziehungsweise über Barcelona. Und als nächstes geht's nach Rom und dann mal schauen. Wir werden nicht alle diese europäischen oder wie die EU-Mitgliedstaaten bereisen können, aber ein paar auf jeden Fall. Wir haben in Athen über diese griechische Krise geredet. In Spanien gibt's irgendwie auch eine Krise und in Italien, habe ich gehört, gibt's auch eine Krise. Was es damit immer auf sich hat, das werden wir erklären auf Deutsch und Englisch. Ihr habt jetzt schon, glaube ich, schon 10, 12, 13 Folgen online. Könnt ihr immer schön verfolgen und ansonsten bis bald.
Ja, Jung und Naiv bei YouTube und wenn man es googelt, findet man auch noch andere Ausspielungen. Sebastian, gibt es irgendwie Rückantworten oder Bemerkungen, warum Nutzer dafür Geld geben, dass zum Beispiel Thilo Jung sowas machen darf?
Also wenn man es mal so ganz nüchtern betrachtet und sich fragt, was wird da vermarktet? Es ist ja eine Form der Vermarktung. Dann ist es halt eine Idee von Journalismus. Und ich glaube, dass die Leute das unterstützen, weil sie diesen Journalismus vermissen, weil sie ihn ermöglichen wollen. Und wenn man ihnen das Angebot macht, wenn man sie bittet, gib uns Geld, damit wir unseren Job richtig machen können, so wie du ihn vermisst, dann hat man eine Chance, Leute zu finden, die das gut finden. Das müssen auch nicht wahnsinnig viele sein. Es muss einfach nur reichen.
Jetzt, wenn man krautreporter.de aufruft, findet man nicht mehr das, was man gewöhnt ist, dass man verschiedene journalistische Projekte vorgestellt bekommt und dann kann man, wenn man eben dieser Auffassung ist, Geld einwerfen, sondern da gibt es eine völlig neue Seite, man wird umgeleitet und dann steht dann so / das Magazin. Warum diese Irritation jetzt? Warum kann man nicht mehr andere Projekte unterstützen, sondern nur noch das Magazin, zu dem wir gleich kommen?
Na, das Magazin ist also Krautreporter ist der Name eines neuen Magazins, das es noch zu gründen gilt. Und dafür wollen wir eine riesige Summe Geld zusammenbekommen. Und dafür müssen wir viel mehr Leute erreichen, als das bisher mit der Crowdfunding-Plattform möglich war.
Riesig heißt wie viel?
Also, wir brauchen 15.000 Mitglieder in 4 Wochen. Das heißt, bis zum 13. Juni, die uns 5 Euro im Monat für ein Jahr im Voraus geben. Wenn man das zusammenrechnet, dann landet man bei ungefähr 900.000 Euro oder ziemlich genau. Das ist die Mindestsumme, die wir brauchen, um das zu tun, was wir da vorhaben und ankündigen.
Wenn du wir sagst, bist du dabei als Journalist, als jemand, der auch Artikel schreibt?
Ja, genau. Chefredakteur ist Alexander von Streit. Er war bis zum vergangenen Jahr Chefredakteur von Wired Deutschland, also sehr renommierter Journalist. Geschäftsführer Philipp Schwörbel von Prenzlauer Berg Nachrichten und ich bin sowas wie der Projektmanager in der Mitte. Ja, wir haben uns jetzt auf den Titel Herausgeber geeinigt, auch wenn er etwas irgendwie unpassend klingt. Aber ich will auch wieder mehr schreiben und bin deswegen total zufrieden mit dieser Rolle.
Man muss sagen, du hast früher das Medienmagazin VESDP gemacht, fast eigentlich allein, wenn man das so von außen gesehen hat.
Mit Harry Schumacher zusammen, genau.
Ja, aber du warst, glaube ich, derjenige, der das alles dann tatsächlich gemacht hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, wieso soll ich als jemand, der schon vielleicht geeignet ist, da 5 Euro pro Monat im Voraus zu zahlen, wieso soll ich das tun? Also womit lockt ihr jetzt mich als und vielleicht auch die, die jetzt zuhören, das tatsächlich zu tun? Außer, dass man vielleicht sowas wie Solidaritätsgefühl hat oder einer Idee Flügel geben will oder was weiß ich, was es da für pathetische Motive alles gibt. Aber was ist der praktische Wert?
Der praktische Wert, ja. Unsere Idee von Journalismus ist eine andere als es ihn im Internet im Moment gibt. Das Geschäftsmodell von Online-Journalismus basiert auf Werbung. Das bedeutet, man muss Werbung möglichst oft anzeigen, um Geld damit verdienen zu können. Diese Werbung ist wahnsinnig schlecht bezahlt und das führt dazu, dass die Webseiten, die mit journalistischen Nachrichten sozusagen die veröffentlichen, dass die darauf achten müssen, dass die User möglichst häufig klicken und neue Texte anzeigen. Und das ist der Grund, warum man sich oft so unwohl fühlt auf diesen Seiten. Da sind überall Buttons, da sind Überschriften, die keinen Sinn ergeben, weil sie für Google geschrieben sind. Da gibt es Klickstrecken, da gibt es diese berühmten Ticker, zum Beispiel für sowas wie den im Koma liegenden Michael Schumacher gab es einen Live-Ticker, der höchst erfolgreich war. Das heißt, das orientiert sich nicht am Leser. Das ist nicht das, was die Leute suchen, sondern das ist das, womit man Geld verdienen kann.
Aber offenbar doch, denn wenn man als Leser wissen will, wie es Michael Schumacher geht, dann ist das doch Bedürfnisbefriedigung, wenn da viele raufklicken.
Okay, ja, irgendwie schon. Es ist Bedürfnisbefriedigung für die Masse. Also ich meine, wenn man dein Argument zu Ende denkt, dann sagt man, Bild-Zeitung ist die Ultima Ratio, weil da landet man irgendwann. Ne? Das führt halt, wenn die Masse der Standard ist, dann landet man beim Boulevard, dann landet man bei Sex, Crime, Skandalen und auch eben Dingen, die einfach nicht so genau stimmen, aber interessant sind. Und was wir vermissen, ist der gute, alte, ausführliche, ausgeruhte Journalismus, wie es ihn immer noch in den Print, in der gedruckten Presse gibt, in der Süddeutschen, in der Zeit, in der FAZ, im Spiegel, im Stern. Aber dieser Journalismus ist halt so ein bisschen antiquiert. Also die Haltung dahinter, das ist alles einfach ein Text.
Also es geht dann, wenn ich mal so provokant sein darf, dann doch nicht um den Leser, weil der wird ja bedient durch Bild.de, sondern es geht um euch, die ihr euch unwohl fühlt mit dem Journalismus.
Nee, es geht um die Leser, die genau den Journalismus vermissen, den wir machen wollen. Das sind natürlich nicht alle Leser, aber es sind ganz viele Leser. Also wir wollen das ermöglichen zu finanzieren, was es im Netz nicht gibt. Und das ist genau dieser sorgfältige, ruhige, auch ausführliche Journalismus. Also wenn man schon 15 Mal Facebook durchgelesen hat und auch sämtliche Newsseiten hoch und runter und schon bei BuzzFeed gelandet ist und dann mal was für den Kopf braucht und für seine intellektuelle Meinungsbildung und so weiter, dann soll man zu uns gehen. Das ist das, was wir vorhaben.
Das klingt alles noch ein bisschen abstrakt. Das werden wir gleich vertiefen nach dieser Musik. Sie hören den Rundfunk Berlin-Brandenburg mit seinem Programm Radio 1 und darin das Radio 1 Medienmagazin. Das erklärt jetzt auch, warum ich einen O-Ton bringe, der ausgekoppelt ist aus einem Werbeclip eben von krautreporter.de, das Magazin.
Viele Leser fühlen sich nicht mehr gut informiert vom Journalismus im Netz.
Was Mangelware ist, ist gute Recherche.
Man hat das Gefühl, da war kein Geld wirklich da, da war keine Zeit da.
Und jetzt ist es der Moment, irgendwie so ein Geburtsmoment.
Ich glaube, es ist eine große Chance, sich nur von einem abhängig zu machen, von dem Leser.
Das war Stefan Niggemeier zum Schluss. So habe ich ihn zumindest erkannt jetzt akustisch, weil ich den Clip gar nicht mehr visuell vor Augen habe, der bei euch auf der Seite steht. Sebastian Esser ist bei mir zu Gast im Studio, Herausgeber von dem Magazin, aber auch der Initiator überhaupt dieser Crowdfunding-Plattform für Journalismus, finanziert durch Spenden. Bevor wir gleich darauf eingehen, was besser ist, Abhängigkeit vom Leser oder Abhängigkeit vom Chefredakteur oder Verleger, ihr werbt auch mit der Zeile, Online-Journalismus ist kaputt. Das ist erstmal eine sehr eigenartige These. Wo ist denn der kaputt? Ich sage nur Zeit Online, ich sage Spiegel.de, ich sage ARD.de. Also da gibt es doch genügend Qualitätsjournalisten, die auch im Netz finanziert durch Werbung oder durch in dem Fall Beitragsgelder guten Journalismus machen. Wo ist der kaputt, der Online-Journalismus?
Na, erstmal, also ich möchte nicht wiederholen, was ich eben gesagt habe, aber du hast natürlich recht, dass sich das nicht gegen die Kollegen richtet, die da journalistisch arbeiten, sondern es richtet sich einfach gegen die Form, wie das finanziert ist. Wir haben es ein bisschen zugespitzt, wir sind ja gute Journalisten, das muss ja Aufmerksamkeit erregen, aber wenn du schon sagst, Spiegel.de, ich kenne ein paar Leute, die da arbeiten und die sind selber unzufrieden, wie die da arbeiten müssen. Ne? Also wenn du dir anguckst, was da oben steht, auch was am meisten gelesen wird, das sind halt die Panorama-Geschichten. Und die sind zum Teil wörtlich gleich mit dem, was auf Bild.de stattfindet. Und das liegt einfach dran, weil die sich mit Werbung finanzieren müssen. Sowas würde dem Spiegel, dem gedruckten Spiegel im Leben nicht einfallen, solche Dinge zu bringen. Und deswegen ist da was kaputt. Also wir wollen einfach die Geschichten schreiben, die wichtig sind und die relevant sind und nicht die, mit denen man am besten Klicks generieren kann. Ja, und dann gibt's natürlich die Öffentlich-Rechtlichen, aber die haben ja auch eine gewisse Beschränkung, was die Konkurrenz mit der privat finanzierten Medien zu tun hat. Außerdem machen die zum Teil auch Live-Ticker und zum Teil sind die auch nicht so wahnsinnig toll. Also die gucken halt natürlich auch sehr darauf, wie oft sie gelesen werden. Wir glauben einfach, dass es da eine Ergänzung dazu geben sollte. Wir wollen nicht die ersetzen, wir wollen gar keine Nachrichten machen, wir wollen keine Kommentare oder so, den üblichen Blog-Rant oder sowas absondern. Wir wollen uns einfach Ruhe nehmen für Recherchen und Reportagen und so Erklärstücke, weil wir einfach glauben, dass das fehlt, weil es ganz oft eben auch so ist, dass...
Zum Beispiel, nennen wir mal einfach eine Reportage, die noch nicht geschrieben ist, aber die geschrieben werden müsste, aber nicht wird, weil es dafür keine Unterstützung gibt bei den kommerziellen Anbietern.
Naja, da kann ich dir ein Beispiel geben aus Krautreporter, wie wir es halt im vergangenen Jahr finanziert haben. Das sind alles Geschichten, die niemand finanzieren wollte. Und eine unserer Reporterinnen, die jetzt auch bei Krautreporter, dem Magazin dabei ist, ist Victoria Schneider. Die wohnt in Johannesburg und ist in Subsahara-Afrika unterwegs. Und sie hat eine wochenlange Recherche gemacht in den Minengebieten des südlichen Afrika, wo den großen Minengiganten sehr wenig Regeln in den Weg gelegt werden und wo die Leute vor Ort das ausbaden, weil die Umwelt zerstört wird, weil ihr Lebensraum zerstört wird. Und sowas könnte man halt nicht mit Display-Anzeigen finanzieren. Und das ist genau das, was wir uns leisten wollen. Ja.
Aber wenn jetzt die Leser nicht zufrieden sind mit der Reportage, weil entweder die politische Meinung nicht richtig zur Geltung kommt, die man selber so hat als Finanzier, als Spender, dann ziehen die sich wieder zurück oder aus einer anderen Unzufriedenheit. Und das ist das, was ich meine. Was ist schlimmer, vom Chefredakteur abhängig zu sein oder vom Leser? Muss man denen nicht nach dem Munde dann schreiben, damit die glücklich sind, damit sie sich bestätigt fühlen? Ich habe da Geld reingepumpt, jetzt will ich aber, dass sie auch meine Sicht der Dinge teilen.
Also jeder Journalist ist von seinen Lesern abhängig. Wenn du dein Magazin nicht verkaufst, dann bist du ganz schnell weg.
Aber nicht
weg.
Nur, weil da auch Werbung verkauft wird. Also da ist eine Mischabhängigkeit.
Gut, wenn die Frage ist, ist es besser vom Leser abhängig zu sein oder von der Uhrenanzeige, also vom Uhrenhersteller oder Autohersteller, dann sage ich vom Leser. Das ist tatsächlich unsere Antwort. Und wir meinen das auch nicht als kleineres Übel, sondern wir wollen, dass zwischen uns und dem Leser eben gar nichts ist. Das soll so sein. Wir wollen ganz stark in den Dialog eintreten. Wir wollen unsere Leser auch dazu nutzen, indem wir aktiv auf sie zugehen und zu ihnen sagen, wo kennt ihr euch aus, was ist euer Spezialgebiet, wo wohnt ihr und helft uns bei der Recherche. Also da soll so eine ganz neue Nähe entstehen.
Wenn ihr wirklich Analyse haben wollt, Recherche, wenn ihr wissen wollt, was wirklich abgeht, dann solltet ihr genau dieses Projekt unterstützen.
Das ist Jens Einreich, der hat ein eigenes Blog. Warum soll ich jetzt Geld geben? Weil er hat ja auf seinem eigenen Blog ja auch Analyse, Recherche und Qualitätsjournalismus.
Ja, dafür verdient er aber kein Geld und da macht er auch nicht die Geschichten, die wir machen würden.
Ah, also das ist exklusiv. Also liest man nicht dann irgendwo anders?
Nee, es ist exklusiv bei uns. Sie machen für uns, produzieren für uns quasi exklusive Geschichten. Ist so ähnlich wie irgendwie Pay-TV oder wie soll ich es noch?
Aber man kann es als jemand, der euch nicht unterstützt, trotzdem lesen.
Wir glauben, dass das so sein muss im Netz. Man muss auf unsere Geschichten verlinken können, aber man sieht so die die Grundversion, also das alles, was dazugehört, alles, was Interaktionen, Kommentare sind, Zusatzinformationen, Materialien, das sehen nur unsere Mitglieder. Wir glauben aber trotzdem, dass wir eine Grundinformation ins Netz stellen sollten, um Teil dieser Debatte zu sein, um ein wichtiges Medium werden zu können. Da dürfen wir uns nicht beschränken und erfahrungsgemäß haben die Leser da auch wenig dagegen.
Wir werden das genau beobachten und dann vielleicht, ich weiß nicht, im halben Jahr dann nochmal gucken. Ich hoffe, das Projekt gelingt erstmal, wenn ihr das Geld in einem Monat zusammen habt.
Na, das wäre mir super wichtig zu sagen. Wir schaffen es wirklich nur, wenn bis zum 13. Juni genug Leute zusammenkommen. Sonst gehen wir nach Hause und machen es nicht. Und deswegen krautreporter.de sowie Sauerkraut. Und wer es gut findet, muss es unterstützen, sonst wird nichts draus.
Sebastian Esser von krautreporter.de.
Radio 1.
Und damit sind Sie im Podcast Bonus-Track und zwar 10 Jahre zurück in der Medienmagazin-Sendung vom 22. Mai 2004. Was war denn vor 10 Jahren so aktuell und diskutiert? Hören Sie, Anke Late Night nach dem Weggang von Gott Harald Schmidt versuchte Sat.1 in dieser Zeit die Lücke der täglichen Abendunterhaltung zu schließen. Dann der Tagesspiegel gehört wieder Holzbrink. Ein Interview mit Michael Grabner, Vizechef im Holzbrink Verlag, sowie wie Helmut Karasek und Giovanni Di Lorenzo zu den Gerüchten über seinen Wechsel zur Zeit damals. Die Frankfurter Rundschau, journalistisch unabhängig, aber nun finanziell am Tropf der SPD. Ein Widerspruch, so fragten wir damals und Sie hören den damaligen Frankfurter Rundschau-Chefredakteur Wolfgang Storz. Und das alles, wie gesagt, in der Medienmagazin-Ausgabe vom 22. Mai 2004. Viel Spaß!
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ich wünsche ihm das Beste mit dem Lied Unforgettable. That's what you are, unforgettable. How near, how far. So, Schluss. Meine Frau verbietet mir weiter zu singen. Sie möchte meinen Ruf retten.
Helmut Karasek, Herausgeber des Tagesspiegel, mit dem Wunsch, dass dieses Blatt unvergessen bleiben möge. Unvergessen bleibt auf alle Fälle das Tauziehen um den Tagesspiegel, den der Holzbrink Verlag ja verkauft hatte, um den Berliner Verlag erwerben zu können. In diesem Medienmagazin in der Ausgabe vom 22. Mai 2004 klären wir, wem der Tagesspiegel zurzeit gehört. Außerdem, wie es der Frankfurter Rundschau geht, nachdem eine SPD-Medienholding mit Genehmigung des Bundeskartellamtes eingestiegen ist. Und fragen uns gleich, ob Anke Engelke dem Erwartungsdruck als Nachfolgerin von Harald Schmidt standhalten konnte. Und das alles wieder
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Das Ding ist ja, dass ich gar nicht der Meinung bin, dass man davon ausgehen muss, nur weil jemand etwas gerne tut, ist er auch davon überzeugt, dass er es richtig gut kann. Also wenn ich singe oder tanze oder lustige Sachen drehe, Interviews führe, dann das wäre ja falsch, sich dann für den Größten zu halten und zu denken, man ist jetzt das Nonplusultra. Wer in der Lage ist und wer bereit ist, sich zum Idioten zu machen und sich nicht für den Größten zu halten, dann ist doch alles gut. Ich kann das alles bestimmt nicht perfekt. Aber das verlangen weder ich noch verlangt das irgendjemand anders.
Anke Engelke über ihre neue Sendung Anke Late Night seit Montag auf Sat.1. Ins Rennen geschickt für den kreativ pausierenden Harald Schmidt, dem das Feuilleton einschließlich das Radio 1 Medienmagazin mehr als eine Träne hinterher geweint hat. Also Anke war bereit, sich zum Idioten zu machen. Doch ist nun alles gut, wie sie meint? Michael Mayer ist im Studio, hat die ersten 3 Sendungen gesehen. Beginnen wir beim Anfang. Natürlich kommt auch Anke auf die Bühne und erzählt Witze wie Harald.
Ja, und um mal den Negativen anzufangen, das ist genau das Schlimme. Also die Sendung teilt sich ja auf in 3 Teile. Man muss ja davon ausgehen, dass es vielleicht ein paar Hörer gibt, die Sendung tatsächlich noch nicht gesehen haben. Also es beginnt mit der Stand-Up-Comedy, das sind so knapp 10 Minuten. Dann gibt es Einspielfilme, das kennt man ja aus Sendungen wie Ladykracher, wo Anke Engelke ja ziemlich erfolgreich war. Und dann gibt es die Interviews, die sind deutlich länger als bei Harald Schmidt. Da kommen wir noch drauf. Und wie gesagt, um mit den Negativen anzufangen, also was in den ersten 10 Minuten von Anke Late Night, speziell am Montag da stattfand, das fand ich absolut peinlich. Und es war so schlimm, dass ich fand teilweise, man mochte sich das Kissen vom Kopf halten und feststellen, also danke Anke, da hast du noch eindeutig Nachholbedarf. Zumindest fand ich, hat sie ziemlich schlechte Gagschreiber.
Und wir reichen die Peinlichkeit nach.
Wir haben es alle mitbekommen, trotz Flop mit der LKW-Maut, Manfred Stolbe setzt einen drauf und erwägt eine Mautgebühr für PKW. Liebe Männer, damit ihr das auch versteht, die PKW-Maut, das ist wie Straßenstrich ohne Sex.
Also man muss dazu sagen, ich fand die Kommunikation mit dem Publikum, das Timing und die Witze selbst, also das stimmte alles nicht in der ersten Woche, also zumindest was diesen Stand-Up-Comedy-Teil anging.
Aber Stand-Up-Comedy muss ja sein, sagt sie. Ich habe da auch mal ein Beispiel.
Also ich glaube, wenn man da vorne so ein Stand-Up macht, das ist zwar eine Männerdisziplin, dennoch, wenn man da vorne ein Stand-Up macht, dann muss man den Tag verarbeiten in irgendeiner Form. Dass das komödiantisch ist und satirisch und so, das liegt ja auf der Hand. Man ist ja nicht eine Nachrichtensendung, die die Menschen informiert über das, was geschehen ist am Tag.
Das ist ja, was auch Robert Schawinski gesagt hat, der Geschäftsführer von Sat.1. Anke Late Night soll tagesaktueller werden als Harald Schmidt.
Das ist meiner Meinung nach absolut die Achillesferse der Sendung, weil da merkt man einfach, das kann sie noch nicht. Ich meine, das kann ja noch werden, aber das ist einfach in den ersten Sendungen und wahrscheinlich noch in den nächsten Wochen, also das ist einfach noch nicht auf den Punkt und da muss sie einfach noch dran arbeiten. Aber um zu dem Positiven zu kommen, es gibt ja auch diese Einspielfilme, die man ja auch aus Lady Kracher und den anderen Sendungen kennt. Also da finde ich halt liegen die Stärken. Also da hat Engelke zum Beispiel Nena und Lisa Fitz nachgemacht und das empfand ich wirklich als nach wie vor total genial und das kann sie auch.
Ja, servus. Ich bin die Lisa Fitz und ich finde, es wäre mal an der Zeit, dass eine echte Frau mit Witz und mit Charme und Intelligenz und Sex so eine Late Night moderiert. Ja, mir fällt jetzt gerade keine ein. Also wenn ich eine Frau wäre, ich würde es machen.
Also es gab auch noch ein paar andere Einspieler, die ich ganz hübsch fand, wie zum Beispiel den fahrbaren Roger Willemsen, Klugscheiße. Also das fand ich schon ziemlich gelungen und diese Einspielfilme, die sind wirklich schön. Aber man muss halt wirklich sagen, das hast du ja auch schon gesagt, dass diese Einspielfilme, das ist nicht abendfüllend. Ne? Und jetzt kommen wir mal zu den Interviews. Die nehmen wirklich bei Anke Engelke einen breiten Raum ein, einen viel, viel weiteren Raum als bei Harald Schmidt. Der hat ja seine Gäste immer in die letzten 10 Minuten abgeschoben. Im Grunde hat sie ihn überhaupt nicht interessiert, was seine Gäste gesagt haben.
Er hat gesagt, das sind 10 Minuten Werbezeit für den Gast und wenn der die nicht nutzt, dann hat er eben Pech gehabt.
Genau. Das ist bei Anke Engelke wirklich völlig anders. Also bei ihr muss man wirklich sagen, sie interessiert sich wirklich für ihre Gäste und ich fand auch, sie schafft es ganz schön, so eine Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Das fand ich zum Beispiel am Mittwochabend, da war der Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit im Studio.
Ist das inzwischen so zwanghaft, dass man sagt, Wowereit, wenn es irgendwas zu feiern gibt, der ist in Berlin gerne unterwegs, abends oder
aber ist es doch ganz, ganz bekannt in Deutschland, dass ich ganz ungerne feiere. Also eigentlich bin ich dafür bekannt, dass ich gar nicht gerne feiere.
Dann lese ich die falschen Zeitungen. Ich sehe Sie immer tanzen. Ich sehe Sie
immer tanzen?
Ja, recht. Naja, ich sehe Sie selten beim Frühstück zu Hause. Ehrlich gesagt, lassen Sie wahrscheinlich selten Leute zu sich.
Eins ist richtig, ich feiere ganz gerne. Dann amüsiere ich mich normalerweise auch, selbst wenn es nicht ganz so toll ist.
Na, also man muss halt auch sagen, was mir an der Sendung nicht so gefallen hat, ich fand, es gab jede Menge Bezüge zu Harald Schmidt, also man hat schon gemerkt, irgendwie man trägt schwer an dieser Last, also zum Beispiel kam natürlich nicht der Wasserträger Sven auf die Bühne, sondern sie hat irgendwie mit der Wasserkaraffe das Wasser irgendwie sehr ostentativ da eingeschüttet. Also ich fand, da gab es zu viele Bezüge, wo ich denke, man könnte eigentlich mehr draus machen, indem sie sich wirklich von diesem Vorbild trennt und sie hat es ja auch in der allerersten Sendung selbst in einem Gag thematisiert.
Ich bin mir dessen bewusst. Ich weiß, dass mich so mancher Kritiker vergleichen wird mit einem männlichen, sehr geschätzten Kollegen. Aber erstens bin ich einige Jahre jünger. Und zweitens kommt meine Show auch viel, viel später als die von Jürgen Fliege.
Sie muss sich aber auch vergleichen lassen überhaupt mit dem Format Late Night. Und da sagt sie ja nun wiederum, das ist ein starres Format. Hören wir mal ganz kurz rein.
Wenn man eine Late Night Show macht, dann ist da eine Band, dann ist da eine Bühne, dann sind da Sitzgelegenheiten für Gäste. Dann gibt es in meinem Fall Einspieler, natürlich ein paar mehr Einspieler und ein bisschen lustigere Einspieler, die man so von Lady Kracher auch kennt. Aber die klassischen Elemente der Late Night, die gibt es natürlich auch bei mir.
Und aus diesem Korsett wird sie eben schwer rauskommen, weil das ist nun mal dieses amerikanische Fernsehformat.
Ja, also es ist wirklich auch so, also ich habe auch nochmal nachgeguckt, also ich habe wirklich auch weltweit keinen Late-Night-Talker entdeckt, der weiblich ist. Also sie ist wirklich nach wie vor die erste weibliche Late-Night-Talkerin. Aber man muss einfach vielleicht auch mal ein bisschen abwarten. Also am Montag, da war es wirklich so, dass die Leute sich sehr dafür interessiert haben. 2,5 Millionen Leute haben eingeschaltet, am Mittwoch dann 1,5 und dann 1,4 Millionen. Also Harald Schmidt hat ja auch irgendwie zart angefangen.
Ich kann mich erinnern, 1995 hast du im Medium Magazin damals auch bei Radio Brandenburg, also ein Verriss abgeliefert und was ist aus ihm geworden?
Eben, also von daher muss man da irgendwie vorsichtig sein, aber man kann auf jeden Fall sagen, also all die Kulturarbeiter und Feuilletonisten und hartgesottene Schmidt-Fans, die können wirklich jetzt früh ins Bett gehen, weil die Sendung ist einfach ganz, ganz anders und sie ist einfach auch, ich sag mal klassischer, aber Harald Schmidt war es ja wirklich so, dass er das Fernsehen eigentlich außer Kraft gesetzt hat und das ist bei ihr wirklich anders. Das ist einfach eine, ja, ich sag mal klassischere Late-Night-Show, die sie macht.
Also 5 Jahre hinlegen wie bei Harald Schmidt und dann wieder aufwachen.
Mal gucken, ob Sat.1 so lange atmet. Behält.
Und Anke Engelke vielleicht auch ein bisschen Zeit geben und nicht so draufhauen. Sie hat ja vorneweg schon relativiert und ja, vielen Dank, Michael Mayer.
Tschüss. Nur weil wir hier beim Fernsehen arbeiten, heißt das nicht, dass wir wissen, wie alles ist. Also das Fernsehen macht auf große, weite Welt, aber was wissen wir denn schon?
Bis zum letzten Ton. Radio 1 Medienmagazin, da der Kanzler letzte Woche hier zur Sendezeit vom Medienmagazin über sich und über Europa gesprochen hat, muss ich jetzt ein Thema nacharbeiten, da es sonst in Vergessenheit gerät und uns dann vielleicht ein Stück Film fehlt. Denn viel Medienrummel gab es zwar letzte Woche, weil der Tagesspiegel sein Layout geändert hat, aber was völlig untergegangen ist, wem denn eigentlich der Tagesspiegel zurzeit gehört, der sich da so schön neu ausstaffiert hat. Ende letzten Jahres empörte sich hier im Radio 1 Medienmagazin der Vizechef des Holzbrink-Konzerns, Michael Grabner, weil man den neuen Käufer des Tagesspiegels, den Ex-Holzbrink-Menschen Pierre Gerkens, als Strohmann bezeichnete, der nur das Blatt für bessere Zeiten parken solle. Man habe den Tagesspiegel richtig verkauft, hieß es damals, weil man die Berliner Zeitung haben wollte und beides laut Bundeskartellamt nicht ginge. Doch der Tagesspiegel gehört nach wie vor dem Holzbrink-Konzern. Ich fragte den Vizechef Michael Grabner, wie er denn diesen Widerspruch auflösen kann.
Ja, das ist an sich kein Widerspruch. Das ist eine Situation, die wir ex lege vorgeschrieben bekommen haben. Der Herr Dr. Gerkens wollte den Tagesspiegel kaufen. Dieser Kauf ist untersagt worden, weil man angenommen hat und die wirklich kühne Annahme getroffen hat, Herr Dr. Gerkens sei ein Strohmann, was nahezu eine Beleidigung seiner Person und seiner persönlichen finanziellen Situation ist. Wir müssen diese Entscheidung zur Kenntnis nehmen. Es gibt kaum Rechtsmittel oder kaum wirksame Rechtsmittel gegen diese Entscheidung und stehen nun vor der Situation, dass wir den Tagesspiegel wieder besitzen, dass wir die Berliner Zeitung nicht besitzen. Das ist juristisch jetzt nicht einwandfrei ausgedrückt, aber so ist es de facto. Und sehen müssen, ob es entweder eine andere Lösung gibt oder eine Lösung über das neue Gesetz oder andere Lösungen, die wir uns einfallen lassen müssen.
Vielleicht nochmal als Nachfrage, doch schon mal juristisch, sind Sie jetzt wieder der Besitzer und Herr Gerkens nicht oder ist der Kaufvertrag sozusagen ungültig erklärt worden und Sie waren nie ohne Tagesspiegel?
So ist es, ja. Wir sind wieder die rechtmäßigen Besitzer des Tagesspiegels.
Welche Lösung könnte es denn geben? Sie haben gerade den Tagesspiegel neu relaunched. Man macht ja normalerweise keine Zeitung hübsch, wenn man sie gar nicht vielleicht verkaufen will.
Ja, wir für uns, also erstens werden Sie Verständnis haben dafür, dass ich unsere zukünftigen Strategien nicht dem breiten Hörerpublikum kundtun werde. Aber wir stehen zu dieser Zeitung und ich möchte fast sagen, wir lieben diese Zeitung und daher werden wir sie auch weiterentwickeln. Und dieser Schritt, dieses Relaunch, den wir hier jetzt machen, ist einfach ein Bekenntnis zum Tagesspiegel und insgesamt auch ein Bekenntnis zur Zeitungskultur. Ich glaube, dass wir insgesamt mit diesem Relaunch wieder das Medium Tageszeitung ein gutes Stück weiterdrehen können.
Sie sind Vorsitzender des Beirates. Welche Funktion, welche Aufgabe haben Sie?
Ja, wie immer die gleiche Aufgabe, die konstruktive Zusammenarbeit sowohl mit der Redaktion, dem Chefredakteur, mit dem Verlag, mit dem Geschäftsführer. Wir verstehen unsere Tätigkeit aus der Holding in Stuttgart und die repräsentiere ich ja hier einfach in einer konstruktiven Zusammenarbeit und aktiven Zusammenarbeit.
Michael Grabner, Tagesspiegelbeirat und Holzbrink-Vizechef, der nicht ganz überzeugend die Wirrnis um den Tagesspiegelbesitz auflösen konnte, wenn man bedenkt, dass das Bundeskartellamt den Verkauf des Tagesspiegel an Pierre Gerkens im November 2003 genehmigt hatte und nur als Holzbrink nun die Berliner Zeitung haben wollte, diesen Kauf nicht genehmigt hat, mit der Begründung, man müsse den Tagesspiegel trotz seines Verkaufs an Pierre Gerkens weiterhin dem Holzbrink-Konzern zurechnen. Bei allem Hin und Her, worauf stellt sich nun der Tagesspiegel-Herausgeber Helmut Karasek ein?
Ich stelle mich darauf persönlich ein, dass, was auch immer passiert, der Tagesspiegel zu Dieter von Holzbrink und der Holzbrink-Gruppe gehören wird.
Und hinter vorgehaltener Hand habe ich immer so ein bisschen rausgehört, man wartet so doch ein bisschen auf die Änderung des Pressefusionsrechts und ja, abwarten und Tee trinken. Und auch noch eine letzte Unklarheit muss ich beseitigen, die Gerüchte um Tagesspiegel-Chef, Redakteur Giovanni De Lorenzo, er wolle das Blatt verlassen und zur Zeit gehen, sind falsch, meint zumindest Giovanni De Lorenzo selbst.
Ein bisschen muss mich schon wundern, weil ich bin ja inzwischen, kann ich mit Bascha Mika von der Taz hier den Methusalem-Club der Chefredakteur aufmachen. Ich bin jetzt schon 5 Jahre und 4 Monate hier. In dieser Zeit habe ich bei manchem Konkurrenzblatt, das jetzt auch immer schreibt, 4 Chefredakteure gehen sehen, zu meinem großen Bedauern. Ich habe immer erklärt, ich bleibe dem Tagesspiegel treu und ich werde es auch bleiben.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Sie hören Radio 1, das Medienmagazin. Neben dem Tagesspiegel, der ja schon in der Sendung auftauchte, macht er noch ein anderes Blatt in den letzten Wochen Schlagzeilen, die Frankfurter Rundschau. Dramatische Verluste lösten Entlassungen und sogar Bürgschaften der hessischen Landesregierung aus. Die SPD-Medienholding Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft wollte die Frankfurter Rundschau durch Mehrheitsbeteiligung retten und handelte sich den Vorwurf ein, hier entstünde ein SPD-Sprachrohr. Das Bundeskartellamt genehmigte den Deal jedoch. Und so konnte ich den Chefredakteur der Frankfurter Rundschau, Wolfgang Storz, fragen, ob das nun nur der Wechsel von einer Abhängigkeit in eine andere sei.
Also wir haben uns bisher in einer tatsächlich großen Abhängigkeit befunden, weil die wirtschaftliche Existenz der Frankfurter Rundschau war nicht mehr gesichert. Das ist ein Prozess der vergangenen 3 Jahre. Wir haben nun durch den Einstieg der DDVG, also ist die Medienholding der SPD, ist die wirtschaftliche Abhängigkeit gesichert, die wirtschaftliche Zukunft ist gesichert und dadurch ist auch die redaktionelle Abhängigkeit wieder gesichert. Die war tatsächlich durch die ökonomische Situation, die eine Vielzahl von Ursachen hat, nicht nur allgemeine, sondern tatsächlich auch Ursachen, die im Haus selbst lagen, Fehler, die der Verlag gemacht hat in früheren Jahren, die war tatsächlich nicht mehr garantiert. Heute ist sie garantiert.
War das eben ein freudscher Versprecher, dass Sie sagten, die redaktionelle Abhängigkeit sei wieder gesichert?
Das ist kein freudscher Versprecher. Ich weiß, es gibt und das freut mich übrigens auch, oder Freude ist stark übertrieben, aber ich finde es gut und beruhigend, dass die Öffentlichkeit, auf jeden Fall die Medienöffentlichkeit und die publizistische Öffentlichkeit auf den Einstieg der DDVG mit sehr kritischen Nachfragen und mit sehr kritischen Diskussionen reagiert. Sie müssen, wenn Sie die Situation analysieren, denke ich, eine feine, aber sehr entscheidende Differenzierung machen. Es ist nicht die SPD bei uns eingestiegen, sondern es ist die Medienholding der SPD bei uns eingestiegen. Sie ist ein Wirtschaftsunternehmen, sie muss Geld verdienen, sie will Geld verdienen und sie muss auch mit uns Geld verdienen. Und dies können Sie im heutigen Medienmarkt tatsächlich nur, wenn sie erfolgreich am Markt sind, wenn sie die Aufmerksamkeit von möglichst vielen Leserinnen und Lesern erringen können. Und die erringen sie nicht mit Parteithemen, mit einer nach irgendwelchen Interessen ausgerichteten Zeitung. Dies wäre eine sehr kurzfristige Denke. Da müssen sie nicht lange warten, bis sie dann ökonomisch kaputt sind. Das heißt, der Markt treibt jeden Medienprodukt heute jegliche politische Abhängigkeiten raus. Deshalb mache ich mir aus dieser strukturellen Überlegung heraus keine Sorgen. Der zweite Punkt, wir haben diese öffentliche Debatte. Das heißt, jeder schaut ganz genau hin. Das ist mit der beste Schutz, den wir haben können. Und der dritte Punkt ist tatsächlich der, dass es eine gelernte Erfahrung mit der DDVG gibt. Die DDVG ist in Mehrheits- und Minderheitsbeteiligung bei in ganz Deutschland, glaube ich, etwa 20 Zeitungstiteln beteiligt. Es gibt nicht einen Fall, wo die DDVG versucht hat einzugreifen. Es wäre aus dem ersten Grunde auch völlig unsinnig, und weil ihr Ziel ist, Geld zu verdienen. Es gibt also nicht einen einzigen Fall, wo es überhaupt versucht worden ist, und das ist eine sehr belastbare Erfahrung, die meines Erachtens in Verbindung mit den beiden anderen Gründen tatsächlich mich nicht aus taktischen Gründen, sondern aus Überzeugung zu dem Schluss bringt, die redaktionelle Unabhängigkeit der Frankfurter Rundschau ist gesichert.
Wenn Sie sagen, das Ziel der SPD-Holding ist letzten Endes Profit zu erwirtschaften, kann es dann aber nicht auch vorstellbar sein, dass man dann das Profil der Frankfurter Rundschau dann völlig dem Markt anpasst und vielleicht eine neue Boulevardzeitung herausbildet?
Die Frankfurter Rundschau, die ja bisher einer Stiftung gehörte, wird, wenn sie wirtschaftlich erfolgreich bleiben will, muss ihren grundsätzlichen Kurs beibehalten. Wir müssen in allem viel besser werden, und wir müssen uns tatsächlich verändern und müssen am Markt noch besser werden. Aber die Grundelemente dieser Frankfurter Rundschau, die sind überregional, eine politische Qualitätszeitung und eine im weitesten Sinne linksliberale Ausrichtung. Das heißt, eine Ausrichtung nicht an Apparaten, dies war sie noch nie, sondern eine Ausrichtung an Werten, wo es geht um soziale Gerechtigkeit, wo es geht um Toleranz, um friedliche Konfliktlösung etc. Übrigens Begriffe, die in jedem Arbeitsvertrag jeden Redakteur stehen. Wenn wir da einen Kurswechsel machen würden, egal aus welchen Gründen, das würden uns die Leute nicht abnehmen, wir könnten nur untergehen. Aber noch ein zweiter Punkt. Es ist garantiert der Wille des Stifters, der genau diese Zeitung haben wollte, überregional, politische Qualitätszeitung und linksliberal. Es ist garantiert, dass genau diese Punkte auch durch den neuen Gesellschafter, durch den neuen Miteigentümer beibehalten werden müssen. Diese Eckpunkte, diese inhaltlichen Eckpunkte sind in den Gesellschaftervertrag aufgenommen worden. Das heißt, es ist verpflichtend. Dies war übrigens auch die besondere Schwierigkeit für die Frankfurter Rundschau beziehungsweise für den Verlag, einen Investor zu finden, weil dies ganz harte, klare Vorgaben sind, die jeder eingehen muss, der einsteigt bei dieser Zeitung. Da gibt es eine Stiftungsaufsicht, das ist alles geregelt. Da gab es keine Möglichkeit, sich um diese drei Eckpunkte darum herumzumogeln. Deshalb haben wir uns auch sehr schwer getan, diesen Investor zu finden. Wir haben ihn jetzt gefunden, und er ist bereit, er hat akzeptiert diese drei Punkte. Ich glaube, die DVG ist sogar deshalb eingestiegen. Das heißt, die Erhaltung der Unabhängigkeit der Redaktion und diese Ausrichtung, die ich skizziert habe, ist weiterhin auch Programm und ist abgesichert.
Es gibt Forderungen der Opposition in Ihrem Zeitungstitelblattkopf, das Wort eventuell SPD irgendwie mit zu verankern, weil man wissen sollte, für wen Sie letzten Endes den Kopf hinhalten. Halten Sie sowas für praktikabel?
Nein, ich halte es für Unsinn. Das halte ich tatsächlich für eine für parteipolitische Spiegelfechtereien. Was ich für völlig legitim halte, für sinnvoll erachte, ist, dass man im Impressum oder anderswo klar offenlegt, wem welche Zeitung gehört. Soweit ich das weiß, haben auch die Eigentümer, Geschäftsführer der DDVG bereits erklärt, sie sind dazu bereit. Die haben allerdings hinzugefügt, wenn es die anderen alle auch machen. Ich fände es gut. Ich fände es gut, wenn wir es machen, diese Eigentumsverhältnisse offen zu legen im Impressum. Und ich fände es aber auch gut, wenn es alle anderen machen. Da hätten wir vielleicht spannende Ergebnisse.
Radio 1. Nur für Erwachsene.